Grüß Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb, sagt Ihnen Doris Frei. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Heute liegt der Schwerpunkt unserer Spiritualitätssendung auf der Ostkirche. Wir betrachten Simeon, den neuen Theologen, und als Höhepunkt der griechischen Mystik bei uns zu Gast ist Magister Norbert Dufner aus Rankweil in Österreich. Grüß Gott, Herr Magister Dufner.
Grüß Gott. Wir hörten gerade das Trisagion in griechischer Sprache, also im Original: Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. Und das ist jetzt dann auch der Mittelpunkt unserer Sendung, dieser Betrachtung. Simeon, der neue Theologe, der Höhepunkt der griechischen Mystik. Und da greife ich noch etwas vor mit einigen Gedanken und einem Streifzug durch die Geschichte der Mystik vor Simeon, dem neuen Theologen, vor dem Jahrtausend. Ist die Frömmigkeit in der Krise? Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht sein. Dieser Ausspruch Karl Rahners, eines des bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, steht nach wie vor als eine Provokation der Theologie, ja, der ganzen religiösen Existenz der Christenheit vor uns. Die Theologie, herausgefordert von den kritischen Anfragen der Wissenschaften und der Gesellschaft, die Christen in den Kirchen, konfrontiert mit den mannigfachen Problemen sozialer Ungerechtigkeit, vielen Formen der Gewalt, der Gleichgültigkeit und anderem, scheinen der Mystik keinen Raum zu geben oder begegnen ihr meist mit Unverständnis. Und doch kann man eine tiefe Sehnsucht danach feststellen, der wir häufig in den verschiedenen spirituellen Angeboten begegnen. Spiritualität wurde gewissermaßen zu einem neuen Modewort, das den Begriff und das Phänomen der Frömmigkeit zu ersetzen scheint. Letzteres wurde direkt schon zum Unwort, vor allem für die junge Generation. Ich bin, beziehungsweise wir sind nicht so fromm, kann man aus dem Mund von Schülern hören, wenn man auf Gottesdienste zu sprechen kommt. Andererseits sind viele junge Menschen ansprechbar für geistige Zusammenhänge, wenn sie glaubwürdig, man sagt hier oft auch authentisch, nahegebracht werden. Es ist fast überflüssig, darauf hinzuweisen, dass der Buddhismus eine starke Anziehungskraft in unserer Gesellschaft hat, was sicher nicht auf schöne Gesänge und Riten zurückzuführen ist, sondern auf die Sehnsucht nach einem geisterfüllten Leben. Der schlechte Ruf der Frömmigkeit rührt sicher auch daher, dass dessen äußere Formen oft nicht mit einem zu erwartenden Verhalten übereinstimmen. Es trifft sicher auch zu, dass von außen die Vorstellung von Frömmigkeit oft verzerrt wurde, ja madig gemacht wurde. Was aber erfüllt das Leben eines Christen? Nächstenliebe und Einsatz für eine bessere Welt kann vielleicht doch nicht alles sein und ist auch schlecht zu verwirklichen, wenn es nicht von Herzen geschieht. Das Wort Jesu ist dabei sicher zu beachten. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden leidet? Und auch die Paulusworte im Hohen Lied der Liebe des ersten Korintherbriefes vom tönernen Erz und der klingenden Schelle. Ist das höchste Gebot nicht die Gottesliebe? Also eine Sache des ganzen Menschen mit Herz und Verstand? Allein, wie kann diese Liebe konkret aussehen. Noch einmal, sicher ist das Leben nach dem Willen Gottes ausgedrückt in den Geboten auch ein Zeichen der Liebe. Wir wissen aber, dass die menschliche Sehnsucht nach mehr strebt. Es muss mehr als alles geben. Oder, wie der heilige Augustinus es ausgedrückt hat, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Damit wären wir schon zum Kern der Mystik vorgedrungen. Denn Mystik besagt, als Erfahrung die innerliche, einende Begegnung eines Menschen mit der ihn und alles Seiende begründenden Unendlichkeit in der christlichen Mystik im Judentum und Islam mit dem persönlichen Gott. Also noch einmal, die Erfahrung der innerlichen, einenden Begegnung eines Menschen mit dem persönlichen Gott. Hinführung zur Mystik in der Heiligen Schrift. Auf dieses Ziel ausgerichtet, bietet einem Christen schon das Neue Testament Wegweisung und geistige Nahrung. Die Christusmystik des Apostels Paulus verbindet den Gläubigen mit Christus. Die Getauften haben Christus angezogen, sind sein Bild gleichgestaltet, Glieder seines Leibes, ein Geist mit ihm. Christus lebt in ihnen. Noch tiefer dringt das vierte Evangelium. Die Unio Mystica, die Christus mit dem Vater verbindet, also die mystische Einheit, bei Johannes lesen wir, du in mir und ich in dir. Diese Unio Mystica vereinigt auch die Jünger Christi mit ihm. Ihr in mir und ich in euch. Im Johannesevangelium 15, Kapitel 4, Vers. Der Apostel und Evangelist Johannes steht schon jetzt im ewigen Jetzt des göttlichen Lebens. So hat nicht erst in nachbiblischer Zeit, sondern schon in der neutestamentlichen Epoche die Mystik im Christentum Heimatrecht erlangt. Für die Lichtvisionen, denen wir bei vielen Mystikern begegnen, war das Tabor-Erlebnis, also die Verklärung Christi, das Tabor-Erlebnis der drei Jünger bzw. Apostel Petrus, Jakobus und Johannes, eine zentrale biblische Verankerung und ein Ideal. Lichtvisionen erlebte auch der heilige Diakon Stephanus und der heilige Paulus. Wir hören das Tageslied, den Tropar vom Fest der Verklärung Christi am 6. August. Weil dieser Tropar für unseren Zusammenhang wichtig ist, lese ich den Text auf Deutsch. Du wurdest verklärt auf dem Berge Christus Gott und zeigtest deinen Jüngern deine Herrlichkeit, soweit sie dies zu ertragen vermochten. Lass auch uns Sündern erstrahlen dein immerwährendes Licht auf die Fürbitten der Gottesgebärerin. Lichtspender, Ehre sei dir. Mystiker unter den Kirchenvätern. Die reiche Welt der christlichen Mystik wurde von bedeutenden Gestalten unter den Kirchenvätern und Vätern des Mönchtums geformt. Dabei spielte auch die kulturelle bzw. philosophische Umwelt des Hellenismus und dabei besonders der neuplatonischen Philosophie eine wichtige Rolle. Das unterschiedlich abgewandelte Grundschema kann man vielleicht am besten als Weg beschreiben. Das sind Menschen von der Reinigung über die Erleuchtung und Schau zur Einigung und Vergottung führt. Für Clemens von Alexandrin im 3. Jahrhundert ist das Ziel der christlichen Vollkommenheitsstrebens, des christlichen Vollkommenheitsstrebens, die Gnosis und Schau, also Erkenntnis und Schau, und damit das Eindringen in das Mysterium, in das Geheimnis der Einheit von Gott und Seele. Die Seele des geläuterten Menschen ist ein göttliches Bild und Gott ähnlich. Christlich begründet ist die Vergottungsmystik im Inkarnationsmysterium, das heißt im Mysterium der Menschwerdung. Nach Clemens von Alexandrin ist der göttliche Logos Mensch geworden, das göttliche Wort Mensch geworden, damit auch du von einem Menschen lernst, wie der Mensch zu Gott wird. Das Mittel ist die disziplinierte Vernunft und nicht die Ekstase. Wir hören das Weihnachtskondakion, und zwar davon das Proemion, den ersten Vers. Letzte Zeile davon lautet: Ein kleines Kind, der urewige Gott. Eine umfassende Theorie der Mystik entwickelte der große alexandrinische Theologe Origenes, der aus lebendiger persönlicher Erfahrung schöpft. Gnosis, also die Erkenntnis, ist für ihn die engelgleiche Schau der göttlichen Herrlichkeit, in welcher die Seele vergottet wird. Auf Origenes geht auch die individuelle Brautmystik zurück. Sein Kommentar zum Buch Hohelied im Alten Testament gilt als das erste große Werk der christlichen Mystik. Das ständige Gebet gehört zu seinen Forderungen. Er sieht zudem das Leben der Christen überhaupt als ein einziges großes Gebet. Für ihn bildet das kontemplative und das aktive Leben eine Einheit. Ein Bild dafür sehen die beiden Gestalten Maria und Martha. Eine Kontinuität geistlicher, christlicher Existenz von Maria und Martha über Benedikt bis zum russischen Pilger und der See taucht vor unseren Augen auf. Für Mönche waren die Erkenntnisse dieses überragenden Theologen und Mystikers ein Leitfaden ihres Lebens, in dem die visionäre Kontemplation zunehmend an Bedeutung gewinnt. Daher ist es wert, die Nüchternheit des ägyptischen Mönchsvaters Makarios hervorzuheben. In seinen geistlichen Homilien, seinen geistlichen Predigten, finden wir Anweisungen zum stufenförmigen Gebet als den Weg zur Vergottung der Seele. Auf dem Höhepunkt der mystischen Gotteinigung weicht das letzte Dunkel der Seele der Anschallung des wesenhaften Lichtes. Die Seele wird hingerissen in die Fülle der göttlichen Lichtherrlichkeit. Sie wird mit Christi Geist zu einem Geist. Wir hören den Vesperhymnus »Freundliches Licht«. Größe dieses Mönchsmystikers offenbart sich vor allem darin, dass er alle außerordentlichen, ekstatisch-charismatischen Erscheinungen im mystischen Leben gering achtet im Vergleich zu der vollkommenen Gottesliebe und Gotteinigung. Gerade in dieser Nüchternheit ist er für die östliche Frömmigkeit wegweisend geworden, die stets ein tieferes Misstrauen gegen alles Visionäre hegte als die abendländische Mystik. Das Buch des Johannes Scholastikos im 6. und 7. Jahrhundert, besser bekannt als Johannes Climacus, dieses Buch Leiter zum Paradies, wurde eine Anleitung zum geistigen Leben. Die 30-sprossige Jakobsleiter dient als Bild des mystischen Stufenganges von der Weltabkehr über die Leidenschaftslosigkeit und Ruhe, die den frommen Menschen befähigt, den Abgrund der Geheimnisse zu schauen und die Seligkeit des Paradieses zu erlangen. Ein namhafter Zeuge der spekulativen Mystik, Gregorius von Nyssa, der Bruder des heiligen Basilius, sieht ähnlich wie Clemens von Alexandrien den Grund zur Fähigkeit der Gotteserkenntnis in der Gottebenbildlichkeit und damit der Gottverwandtschaft des Menschen. Denn nur Ähnliches kann Ähnliches schauen. Der Gipfel der Gotteserkenntnis ist die ekstatische Gottesschau, ein Gnadengeschenk für den Ein Gnadengeschenk für den innerlich Geleiteten. Es ist ein Erkennen der Unerkennbarkeit Gottes, denn nur paradoxe Aussagen können dem Geheimnis Gottes gerecht werden. Schriften, die unter dem Pseudonym des Dionysius Areopagita erschienen, haben wir die Synthese der verschiedenen Formen ostkirchlicher Mystik der ersten christlichen Jahrhunderte vor uns, wozu auch die sakramentale Mystik des Kyrill von Jerusalem gehört. Das philosophische System des Neuplatonismus ist deutlich zu erkennen. In ihnen verbindet sich die Transzendenz des biblischen Gottes mit der Immanenz der mystischen Gotteinigung. Aussagen der Vernunft über Gott, man spricht von kataphatischer Theologie, müssen wegen der Unzulänglichkeit menschlichen Begreifens und Sprechens angesichts des göttlichen Geheimnisses verneint werden. Hier spricht man von apophatischer Theologie. Aber dann auch wieder überhöht werden. Das heißt also, unsere Vorstellungen, die wir vom allmächtigen Gott haben, sind so falsch und viel, viel anders. Also nicht falsch insgesamt, aber weder falsch noch richtig. Diese rationale Seite erhält ihre Wärme durch die Glut des neuplatonisch-ekstatischen Erlebnisses und den Glauben an Gott als ewige Liebe. Vor dem Menschen erscheint Gottes Wesen als Schönheit und Güte. Daraus erfließt im Universum und unter den Geschöpfen Harmonie und Ordnung, Freundschaft und Liebe. Dieser Harmonie des Kosmos entspricht auch die sakramentale und hierarchische Ordnung der Kirche. Wir hören den Psalm wohl an und preisen den Herrn. Alles Seiende, das der göttlichen Liebeskraft, dem göttlichen Eros entströmt, wird auch wieder vom All-Einen in rückläufiger Bewegung angezogen. Dieser Eros führt die menschliche Seele zur Höhe der Ekstase, Sie geht ein in das göttliche Dunkel, das unzugängliche Licht und gelangt zur Einigung mit der göttlichen Einheit und damit zur Vergöttlichung. Mittel dazu sind das stufenförmige Gebet und auch die sinnlichen Symbole, die Sakramente. So werden die inhaltsreichen Mysterien der ostkirchlichen Liturgien zur hohen Schule der Kontemplation und der Ekstase. Wir kommen nun zu Simeon, dem neuen Theologen. Gelebt hat er von 949 bis 1022. Simeon ist der eigenständigste byzantinische Mystiker und zudem der erste mittelalterliche byzantinische Mystiker überhaupt. Er hat nicht nur authentische und vielfältige mystische Erfahrungen, besonders in der Schau des Lichtes, sondern ist auch als eigenständiger Dichter zu bewerten. Schließlich hebt er in besonderer Weise die Funktion des Pneumaticus Pater, also des geistigen Vaters, gegenüber dem Technon, dem geistigen Kind, hervor. Simeon, sein Taufname war Georgios, wurde 949 in Paphlagonien geboren, eine Gegend in der nördlichen Nachbarschaft der heutigen türkischen Hauptstadt Ankara. Damals hieß sie Antyra. Seine Eltern schickten ihn 960 zur Ausbildung und Karriereanbahnung nach Konstantinopel. Dort betreute ihn ein Onkel, der im Kaiserpalast einen hohen Rang bekleidete. Simeon erhielt die damalige Standardausbildung, woran er aber wenig Interesse zeigte. Nach dem Tod seines Onkels versuchte er als 14-Jähriger in das berühmte Studiokloster in Konstantinopel einzutreten, wo er aber abgewiesen wurde. Zunächst einmal. Allerdings fand er hier in Simeon Eulabis seinen geistigen Vater, also seinen Pneumaticus Pater. Seit seinem 20. Lebensjahr erlebte er Visionen. Als er dann schließlich 976 doch in das Studiokloster eintrat, wählte er den Namen seines geistigen Vaters, Simeon, als Mönchsname. Das ist eine große Ausnahme. Nach einem Jahr wechselte er in das nahegelegene Mamaskloster, wo er schon 980 nach seiner Priesterweihe zum Abt gewählt wurde. Verschiedene Gründe führten zu Spannungen im Kloster. Zudem kam es noch zu Konflikten mit Amtsträgern des Patriarchats, die ihn veranlassten, 1005 als Abt zu resignieren. Die intensive Verehrung seines geistigen Vaters, der 986 verstorben war, brachte ihm auch eine Verbannung ein. Nach seiner baldigen Rehabilitierung 1011 zog er sich in ein selbstgewähltes Exil zurück. Am 12. März 1022 starb Simeon im Alter von 73 Jahren. Wir hören nun aus der Liturgie der vorgeweihten Gaben das Bußgebet des heiligen Ephrem.
Herr und Gebieter meines Lebens, den Geist des Müßiggangs, der Kleinmut, der Herrschsucht und der Geschwätzigkeit gib mir nicht. Den Geist der Keuschheit, Demut, Geduld und Liebe aber verleihe mir, deinem Diener. Ja, Herr und König, lass mich meine eigenen Sünden erkennen und nicht meinen Bruder verurteilen, denn gepriesen bist du in Ewigkeit. Amen.
Die Vita, die Lebensbeschreibung Simeons, verdankt mir seinem Schüler Niketas Zetatos. Das Leben Simeons fällt in die Blütezeit des sogenannten Byzantinischen Reiches. Das Adjektiv Neos in seinen Beinamen bedeutet sowohl neu als auch jung. Wenn sein Biograf ihn Theologos nennt, dann soll das bedeuten, dass Simeon ein Mensch ist bzw. war, der eine tiefe Gotteserfahrung hatte. Eine charakteristische Seite eines und damit eine charakteristische Seite eines Mystikers andeutet. Die orthodoxe Tradition gesellt ihn somit dem Evangelisten Johannes, dem Kirchenvater Gregor von Nazianz, bei. Nur diese drei werden als eigentliche Theologen bezeichnet. Ein Theologe ist ein Philosoph. Die bedeutendsten Werke Simeons sind die Katechesis, es sind Prosaschriften, die Predigten an die Mönche seines Klosters beinhalten. Und vor allem auch die Hymnen. Wobei es Dichtungen sind, die einen eigenen Typus von Hymnen darstellen, die man eher als didaktische Dichtung und metrische Predigt bezeichnen muss. Ich werde noch einige davon vortragen. Die Bedeutung Simeons lässt sich in 5 Punkten zusammenfassen. Erstens, er hat den urchristlichen, pneumatischen, also geistigen Enthusiasmus zu neuem Leben erweckt. Er betonte die Notwendigkeit unmittelbarer geistiger Erfahrung, womit die wahre christliche Frömmigkeit gekennzeichnet ist. Zweitens, der Höhepunkt dieser Geisterfahrung ereignet sich in der ekstatischen Schau der Doxa Theou, der Herrlichkeit Gottes. Er sah wirklich das Licht vom Licht, wie wir es im großen Glaubensbekenntnis beten. Er erfuhr sich davon erleuchtet. In diesen Lichtvisionen erlebte die Seele eine stete Offenbarung Christi, das Wunder der Vergottung. Er besteht auch darauf, dass alle Christen zur Lichtschau berufen sind. Simeon fühlte sich ja vom Geist gezwungen, über seine Visionen zu sprechen und zu schreiben, obwohl er es eigentlich ursprünglich nicht wollte. Wir hören die Psalmen der Vesper. In den überraschenden Erfahrungen der pneumatischen Lichtekstase reifte in ihm die Erkenntnis des göttlichen Gnadenwunders. Als sündiger Mensch wurde er sich des Geschenkes, des Einswerdens mit Christus bewusst. So könnte man ihn als einen Herold der Sola Gratia, der Gnade allein, betrachten. Seine Schriften strahlen die Freiheit eines Christenmenschen aus. Bei Simeon, viertens, findet die innerste Herzenserfahrung unmittelbaren Ausdruck im enthusiastischen Gebetshymnus. Es sind leidenschaftliche und doch gehaltene Gebete des Herzens. Seine göttlichen Liebeshymnen gehören zu den schönsten religiösen, dichterischen Werken der Weltliteratur und zu den bedeutendsten Selbstbekenntnissen der Mystik. Vor dem Auge des Lesers leuchtet unwillkürlich das Licht der göttlichen Herrlichkeit auf. Trotzdem waren die Schriften ein Gleichgewicht zwischen Herzensfrömmigkeit und Glauben in der großen Gemeinschaft der Kirche. Die Lichtmystik entzündet sich immer wieder am Empfang der eucharistischen Mysterien. Die Individualmystik findet zu einer Einheit mit der liturgischen Mystik. Das war der 5. Punkt. Wir hören den Gesang vor der Kommunion zu deinem heiligen Abendmahl. Simeon, der neue Theologe, Neo Theologus, dessen Fest am 12. März, also am vergangenen Montag, gefeiert wird, sowohl in der orthodoxen als auch in der katholischen Kirche, hat eine nachhaltige Wirkung auf die orthodoxe Frömmigkeit in den folgenden Jahrhunderten, ja, bis heute. Im Westen wurde er kaum wahrgenommen, was wohl auch an der gegenseitigen Entfremdung zwischen der griechisch-byzantinisch-östlichen und der lateinisch-westlichen Christenheit lag. Mystiker sprechen immer wieder auch von der Dunkelheit und Gottverlassenheit. Und doch wird alles vom Licht und der Herrlichkeit Gottes überstrahlt. Die Freude überwiegt. Der Osten hat in seinem reichen liturgischen Schatz auch für den einfachen Gläubigen eine der vier Transzendentalien gepflegt. Die Schönheit, die uns sinnlich mit Gott verbindet. Wir hören den Beginn des Schöpfungspsalms, Psalm 103, 104. Schweigen. Ach, wenn ich jetzt nur könnte. Durch das erschütternde Wunder bewegt mein Herz und zwingt mich, meinen befleckten Mund zu öffnen und bringt mich gegen meinen Willen dazu, zu sprechen und zu schreiben. Schau, Christi. Wer nämlich seinen Schöpfer sieht, wie er nach Art einer Fackel in seinem Innern aufleuchtet und wirkt und spricht, wie sollte der durch die Schau nicht erschüttert werden und schaudern? Wie sollte er den nicht lieben, der das Leben gespendet hat? Sehnsucht nach Gott. Die Sehnsucht nach dir ist größer und überdeckt jede menschliche Liebe und vertreibt die Liebesgefühle der fleischlichen Freuden. Du kennst mich, Christus, als Täter jeglicher Ungesetzlichkeit und Werkzeug von Bösem aller Art. Dies weiß ich ja auch und bin voll der Schande. Der Schmerz von Scham und Trauer drückt mich nieder und unerträgliches Weh hält mein Herz fest. Zum Verlauf der Visionen. In meiner Zelle sitze ich Tag und Nacht, unsichtbar und unerkannt, ist die Liebe bei mir, außerhalb aller Geschöpfe, ist sie doch wiederum in allen. Sie ist Feuer, sie ist Glanz, sie wird zur Lichtwolke, besteht aus Sonne. Oder sie erstrahlt in mir, innerhalb meines elenden Herzens, wie die Sonne oder die Sonnenscheibe, zeigt sich nach Art einer Kugel, eines Lichtes, wie eine Flamme. Verlauf einer solchen Vision. Ich saß beim Licht einer Lampe, die mir leuchtete und die mir Dunkel und Finsternis der Nacht erhellte. Und ich meinte, mich im Licht mit der Lesung zu befassen, meinte, Wörter zu erforschen und deren Verknüpfungen zu erwägen. Als ich mich nun damit beschäftigte, Herr, da erschienst du mir plötzlich von oben, viel größer als eine Sonne, und erleuchtetest aus den Himmeln bis in mein Herz, Alles andere sah ich als tiefe Finsternis. Nur eine Lichtsäule durchschritt die ganze Luft und reichte aus den Himmeln bis zu mir, dem Elenden. Zugleich vergaß ich das Licht meiner Lampe, vergaß, dass ich in meiner Behausung war. Ich meinte, in der dunkelsten Luft zu sitzen, hatte selbst von meinem Körper keinerlei Wahrnehmung mehr und sprach und spreche auch jetzt aus der Tiefe meines Herzens zu dir. Demut und Tränengabe. Gott ermutigt ihn. Du weißt, wie viel du geweint und dich zerknirscht hast, wie du der ganzen Welt entsagt hast und ich mit Mühe die Gebete deines Vaters Simeon erhörend, dich anfangs allein in deinem Geist, in deiner geistigen Wahrnehmung meiner Stimme für würdig befand, dann auch eines Lichtstrahls, um dir dann das Leuchten als Leuchten zu erscheinen in meiner Menschenliebe. Gott reicht ihm die Hand. Ich erblickte sie und erhob mich sogleich voll Freude. Sie leuchtete ja auch heller als die Sonne. Ich eilte, sie zu erfassen, ich Elender. Und sie schwand zugleich aus meinen Augen und ich geriet wiederum ganz in die Finsternis. Da fiel ich klagend und weinend zu Boden. Ich wälzte mich und stöhnte vor Schmerz. Gottes Schau, die Dreifaltigkeit. Licht ist der Vater, Licht der Sohn, Licht der Heilige Geist. Sieh, was du sagst, Bruder, sieh, dass du nicht fehlgehst. Ein Licht sind die drei, eines nicht getrennt, sondern vereint in drei Personen. Unvermischt, denn Gott ist gänzlich unteilbar in der Natur und im Wesen wahrhaft über jedem Wesen. Ich möchte die Sendung beenden mit einem Gebet von Simeon, dem neuen Theologen. Eine Anrufung des Heiligen Geistes. Komm, wahres Licht, komm, ewiges Leben. Komm, verborgenes Mysterium. Komm, namenlose Christlichkeit. Komm, Unaussprechlichkeit. Komm, Wesen, fliehend Menscheneinsicht. Komm, immerwährende Erhebung. Komm, abendloses Leuchten. Komm, ersehnt von allen, die nach Erlösung dürsten. Komm, der toten Auferstehung. Komm, Mächtiger. Mit bloßem Wink erschaffst du immerwährend alles, verwandelst es und wechselst es. Komm, gänzlich unschaubar, unberührbar, unantastbar. Komm, immer bleibend, unbeweglich, doch ganz hinübergehend in die Stunden. Du kommst zu uns, wie wir im Elend liegen, und doch steht über allen Himmeln dein Gezelt. Komm, Name, hoch ersehnt und hochgefeiert, es auszusprechen, was du bist und wie du bist, das zu erkennen und wie dein Dasein ist, uns ewiglich versagt bleibt. Komm, Einsamer, zum Einsamen, denn einsam bin ich, wie du siehst. Komm, der du mich allein gestellt, zum Einsamen gemacht hast auf der Erde. Komm, zur Sehnsucht bist du mir geworden. Du hast das Sehnen mir nach dir gegeben, der jedem Seufzer unerreichbar ist. Komm, mein Odem und mein Leben, komm, meiner armen Seele, Tröstung, komm, Freude, Gloria, meine ewigliche Wonne. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
In der Sendereihe Spiritualität hatten wir heute die Ostkirche als Mittelpunkt unseres Themas. Dieses war Simeon, der neue Theologe, bei uns zu Gast, Magister Norbert Dufner aus Rankweilen. Herzliches Dankeschön an ihn für seine Ausführungen. Für Sie, liebe Zuhörer, noch der Hinweis, Sie können gerne einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 08323 9675120, 08323 9675120. Ebenso finden Sie die Sendung ab heute Abend in unserem Podcast-Angebot auf der Seite www.horeb.org. Ihnen allen noch einen gesegneten Tag. Das wünscht Doris Frey.